Hallo und herzlich willkommen zu Talking Spirits Podcast, Episode Nummer 29. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, erscheinen die Folgen der dritten Staffel nicht wöchentlich. Bin glücklicherweise bis Ende des Jahres mit Henrik Freischlader auf Tour und es ist insgesamt sehr viel los. Ich habe schon einige neue Folgen aufgenommen, aber ich muss einfach schauen, wie ich Zeit finde, um sie zu veröffentlichen. Wenn euch der Talking Spirits Podcast gefällt, könnt ihr das Projekt unterstützen, indem ihr über PayPal Spenden an info@talkingspiritspodcast.com schickt. Heute zu Gast ist die Wuppertaler Sängerin, Schauspielerin, Theaterregisseurin und Hochschuldozentin Dörte Bald. Wenn man in Wuppertal von Dörte aus Heckinghausen spricht, weiß sofort jeder, wer gemeint ist. Wir sprechen über Dörtes Leben in Wuppertal, natürlich über Dörte von Heckinghausen, über kulturelle Aneignungen, die Wichtigkeit von kultureller Bildung für junge Menschen und vieles mehr. Ich freue mich sehr über dieses sehr schöne und wertvolle Gespräch und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo Dörte.
Hallo Armin.
Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch.
Ja, super. Wir leben ja gerade in einer sehr komplexen Zeit, möchte ich mal sagen. Und meine erste Frage ist, wie geht es dir heute? Und wie gehst du mit all dem um, was gerade so in der Welt passiert?
Wow, was für eine Frage. Heieiei. Da sind wir direkt mittendrin. Also ich bin immer so in einem Spagat zwischen Tiefgang, Verzweiflung und dann immer denken, so, das kann es irgendwie nicht sein, für mich persönlich, weil was nutzt es allen, wenn jeder irgendwie zusammenbricht und zusammenknickt im Angesicht der Dinge, die passieren, und dann beziehe ich mich wieder ganz auf mich und nicht im Sinne von, ah ja, Hauptsache mir geht's gut, sondern was ist sinnvoll in meinem Bereich, in dem ich lebe, was kann ich Sinnvolles tun? Und an welchen Stellen, wo ich sowieso schon bin und arbeite, kann ich mich einbringen, sodass es irgendwie ein Tröpfchen Hoffnung oder Positives oder Optimismus bringt. So würde ich das ausdrücken.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also mir geht es eigentlich ähnlich. Ne? Man hat dann so, gerade auch jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren oder so, man, genau wie du sagst, ne, manchmal echt so Momente, wo man irgendwie denkt, ja, wie soll man weitermachen, oder wo man auch verzweifelt ist oder Sachen einen irgendwie kümmern oder sorgen. Und dann eben aber auch immer wieder sich darauf besinnen, in dem Umfeld und in dem Rahmen, in dem man wirkt, da dann eben so viel wie möglich irgendwie zu machen.
Ja, und was mir auch noch ganz wichtig ist in dem Zusammenhang ist, dass ich, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen an, aber dass ich sehr, sehr dankbar bin für das, wie ich lebe. Ja, ich lebe ja unfassbar privilegiert und ich freue mich eigentlich darüber, dass ich sehr, also Dankbarkeit wirklich jeden Tag auch spüre. Mir geht's wahnsinnig auf den Sack, wenn Leute um mich herum irgendwie meckern und klagen, die einfach auf diesem privilegierten Fleckchen Erde des Erdballs leben. Ne, jeder hat natürlich das Recht zu klagen, das ist klar, aber ich lebe einfach noch in dieser Stadt dann auch nochmal privilegiert. Also ich sage ja immer, ich lebe da in Heckinghausen, wo die Häuser einzeln stehen. Ne? Und wenn man hört Dörte aus Heckinghausen, dann denkt man Heckinghauser Straße, aber ich lebe eben in diesem, auch in diesem Spagat. Also jetzt, wenn wir jetzt mal diese Figur nehmen, ne? Da denkt jeder, ja, okay, oh, die hässliche Heckinghauser Straße, aber schöner als ich kann man eigentlich gar nicht wohnen.
Ja, und da sagst du jetzt auch wieder was, ne? Also was, wo es mir genauso geht, denn ich bin ja allein aufgrund meiner Geschichte, ne, als Kriegsflüchtling nach Wuppertal gekommen zu sein und dann eben auch, dass ich das Glück hatte, dann so früh schon mit der Musik irgendwie anzufangen. Und wenn man, das ist jetzt 30 Jahre her, wenn ich jetzt, ne, wenn man von da bis heute schaut, kann ich auch nur Danke sagen und sagt das auch jeden Tag oder fühle mich eben auch sehr reich beschenkt, so mit all dem, was man so, was ich machen darf und was ich auch erleben darf, ne, ständig oder alltäglich. Und da geht es dann eben auch darum, das weiterzugeben. Du hast eben was gesagt, was mich eigentlich zu meiner nächsten Frage führt. Und nämlich, du bist ja gebürtige Wuppertalerin und du bist der Stadt immer treu geblieben. Also hat es dich nicht mal gereizt, woanders hinzugehen?
Da muss ich sehr lachen. Das ist eine Frage, die ich mir natürlich mein Leben lang gestellt habe. Also mittlerweile nicht mehr, aber na klar, als ich jung war, mit der Schule fertig und alle gingen weg. Ich habe 5 Geschwister und wir sind 3 Brüder und 2 Schwestern und also ich habe noch einen Halbbruder. Aber eben die direkt um mich waren, die waren so, boah, so schnell wie möglich weg, vor allem meine beiden Schwestern. Und ich war so total Wuppertal-treu, hatte hier auch einen Freund, aber trotzdem. Und man muss sagen, ein Grund ist, ich bin ein Heimwehkind. Ich hätte tatsächlich die Möglichkeit gehabt, im 11. Schuljahr ein Stipendium zu kriegen für ein International College in Wales. Also ich hatte die Zusage. Und zum Schrecken aller um mich herum habe ich das dann abgesagt, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht irgendwo in Wales in einem Zimmer mit 2 anderen sein, weil ich weiß, dann geht's mir wie damals auf dem Ponyhof. Ich werde einfach brutales Heimweh haben. Genau, und dann habe ich in Köln Sonderpädagogik studiert und das war dann so richtig Ausland. Nee, aber da ging's schon immer dann hin und her und ich habe mir das nie abgerungen, weil ich glaube, es hätte mir nicht gut getan, sage ich ganz einfach. Also aufgrund meiner psychischen Struktur. Mhm. Und ich brauche viel um mich herum, was für mich so Wurzel bedeutet, Heimat im besten Sinne. Und genau.
Ja. Ja, auch das kann ich super nachvollziehen. Ich meine, gerade jetzt so als Musiker, da gibt es ja dann auch am gewissen Punkt denken sich ja viele, ich muss nach Berlin oder nach, was weiß ich, ne, in die großen Metropolen. Und für mich war das irgendwie immer anders. Ich hatte hier immer alles, was ich so gebraucht habe und mir ging es immer gut. Und ich meine, klar, jetzt die letzten vielleicht 10 Jahre ist man ja auch sehr, sehr viel unterwegs. Ne? Also man kommt ja auch viel weg. Und dann ist es aber auch immer total schön, wieder nach Hause zu kommen, für mich jetzt. Ne?
Ja. Also ich hatte damals einen Freund, der war Fotograf und wir sind wirklich sehr viel gereist. Also ich habe sehr viel gesehen. Das hat auch so, da bin ich auch heute noch wahnsinnig dankbar. Aber bei mir war es, ne, auch wenn du das so sagst, ich habe einfach meine innere Reise war die eigentliche Reise. Und da habe ich mich in den Dschungel begeben und keine Ahnung, Abenteuer erlebt. Und deswegen das Äußere noch alles anders und neu und fremd und sich einfinden, das hätte mir, glaube ich, nicht gut getan. Das habe ich irgendwie intuitiv gespürt.
Mhm. Aber wenn du jetzt, also als jemand, der schon sehr lange in unserer Stadt Wuppertal lebt und stark verwurzelt ist, wenn du mal zurückschaust, vielleicht so in die Zeit deiner Kindheit oder so, wie würdest du sagen, hat sich die Stadt entwickelt? Im Laufe der Jahrzehnte? Also was hat sich verändert oder wie siehst du die Entwicklung über einen längerfristigen Zeitraum?
Also ich sag mal, meine Kindheit war natürlich auch geprägt von vielen Privilegien. Ne? Also ist klar, ich wohne in meinem Elternhaus, das ist Schubertstraße, das ist quasi fast Tölleturm. Und unsere Freunde waren entsprechend in solchen Häusern. Und da war natürlich schon so eine Kindheit sehr privilegiert. Und die Stadt habe ich eigentlich so nicht wirklich wahrgenommen. Ne? Ich war halt wahnsinnig viel draußen. Und da würde ich sagen, das war schon immer mein Rettungsanker. Dazu muss man sagen, mein Vater ist sehr früh gestorben. Da war ich 5 und wir waren 6 Kinder mit meiner Mutter alleine zwischen 3 und 11 Jahren. Das heißt, meine Kindheit war auch sehr geprägt von diesem Unglück. Und für mich war immer die Natur und der Garten und hat mich immer gerettet. Und das ist nach wie vor so in Wuppertal für mich ganz, ganz reizvoll. Ich habe einen Hund, ich laufe viel, ich wandere gerne, ich habe jetzt ein E-Bike, mache Fahrradtouren und liebe es hier, die Gegend zu erkunden. Und in der Stadt, die Stadt selber habe ich eigentlich erst wahrgenommen, als ich dann hier mein Musikhochschulstudium angefangen habe. Also ich habe dann die Sonderpädagogik fast zu Ende gemacht und dann, wann war denn das? Oh Gott, ich jetzt wieder so 85, 86 habe ich dann angefangen, hier in Wuppertal zu studieren und dann, glaube ich, habe ich erst so bewusst hier mitbekommen, was eigentlich los ist und dann natürlich durch die Figur dort aus Heckinghausen. Mhm. Und da finde ich, da ist viel passiert. Also ich kann das natürlich am meisten sagen für Barmen und Heckinghausen. In Heckinghausen kann man das sehr gut nachvollziehen. Zum Beispiel in dem Park, in dem Dörthaus Heckinghausen vor 30 Jahren entstanden ist, der hat sich komplett verändert. Ja, da war damals ein Klohäuschen und ansonsten war es alles hässlich und es gab zwei schön blühende Bäume. Und jetzt ist da Urban Gardening, ein richtig cooler Fußballplatz, auf dem sich jeden Tag alle Nationalitäten treffen und friedlich miteinander Fußball spielen. Und genau, also es hat, da kann man das sehr gut zum Beispiel sehen.
Das heißt, deine Beobachtung ist, dass sich sehr viel zum Besseren verändert und sich viel tut.
Ich finde schon, ja. Also man kann das jetzt so und so, wie so ein Kippbild, ja. Man kann sagen, oh Gott, der Barmer Wert, der ist aber alles ganz schlimm und so. Das ist sicherlich wahr, ja. Also das ist auch so. Aber durch meine künstlerische Tätigkeit oder auch Lehrtätigkeit hier, habe ich gemerkt, es gibt sehr, sehr viele Nischen, die man kreativ füllen kann. Und ich finde, das in meinem Erleben prägt diese Stadt viel, viel mehr als jemals zuvor.
Ja.
Und man hat wirklich, wenn man was machen will, kann man was machen. Und das finde ich toll. Die Stadt ist nicht übersättigt. Ne? Und das liebe ich total. Also deswegen bin ich immer so hoffnungsvoll.
Ja. Ja, mir persönlich ging es ja auch so. Ich habe ja eben das kurz angerissen. Wir sind ja 92 hier hingekommen als Kriegsflüchtlinge aus Sarajevo. Also was mein großes Glück war eigentlich, dass ich echt da schon Musik gemacht habe. Also schon vorher in Jugoslawien. Und dann habe ich halt hier in Wuppertal, als ich eingeschult wurde am WDG, da habe ich dann am ersten Schultag die Gelegenheit bekommen, Bass zu spielen in der Schulband. Und so fing das dann an. Ne? So, und dann habe ich sofort gemerkt, okay, das ist voll mein Ding, Bass spielen und so. Und dann habe ich, sagen wir mal, die Erfahrung machen dürfen, dass hier in der Stadt, genau wie du sagst, also das war damals schon so und ist auch heute so, ja, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, sich zu betätigen oder irgendwas zu erschaffen auch, ne? Und zu wirken. Mhm. Und das war für mich auch immer, ne, auch ein sehr großes Geschenk. So, und jetzt ist das ja so, dass unsere Stadt ja schon über eine sehr starke Musikszene verfügt oder auch über eine insgesamt sehr starke Kulturszene und Kunst. Also eigentlich in den verschiedensten Disziplinen hat es ja immer schon Leute gegeben, die echt besondere Sachen gemacht haben und die auch zum Teil damit weit über die Stadtgrenzen oder sogar Landesgrenzen hinaus was bewegt haben und so. Was meinst du, woran das liegt, dass das hier bei uns in der Stadt so ausgeprägt ist?
Ja, ich glaube, weil die Stadt eben nicht übersättigt ist und weil man eben Nischen finden kann. Ne? Wenn man jetzt in Köln oder Berlin ist, dann ist es vielleicht schon schwerer. Ne, also und auch dieses, ich sag mal, dieses bisschen, was manche ja auch dann so, oh, hier ist es so dörflich. Ja, hier ist es so dörflich. Und man hat schnell Kontakte und man hat schnell Verbindungen. Und ich finde diese Stadt eben, weil sie so, wie viele sagen, so hässlich ist oder so ein schlechtes Selbstbewusstsein hat, ist es ja gerade irgendwie schön, sie gestalten zu wollen. Und ich glaube, dass Menschen, die Fantasie haben und gestalten wollen, hier gut aufgehoben sind.
Ja. Was ich auch finde, und das habe ich natürlich dann erlebt, als also so in jungen Jahren, ne, irgendwie als jemand, der dann so mit 15, 16 irgendwie anfängt und hat dann eine Band und hat Ideen und ich will hier ein Festival machen oder ne, Sachen, die auch teilweise vielleicht für einen Menschen, der so jung ist, vielleicht auch unrealistisch sind, ne, wo man auch oft, sagen wir mal, wo es eher so sein kann, dass man dann belächelt wird oder Leute sagen immer, du bist zwar bescheuert und so. Das war aber hier nicht so. Da war zum Beispiel das Haus der Jugend, ne, damals noch war ja der Chef noch Thomas Lehn. Zu dem bin ich hingegangen, weil ich eben selber da Konzerte gesehen habe, ne, von Musik, die mir gefallen hat. Und irgendwann hatte ich halt eine Band, wo ein bisschen was ging. Da haben wir gedacht, komm, soll man nicht auch mal sowas machen? Und dann bin ich zu dem hin, ich war 16 und habe gesagt, hör mal hier, ich habe ihm die Idee. Und der hat dann gesagt, klar, machen wir, finde ich gut. Mhm. Und was ich auch schön finde, auch die Erfahrung, sagen wir mal, dass eigentlich in der Musikszene, also das ist ja jetzt der Bereich, über den ich was sagen kann, ja, dass es auch nicht so was gibt wie jetzt großartig irgendwie Konkurrenz und ne, sondern eher das Gegenteil, dass ich das immer so erlebt habe, dass auch gerade die Älteren, als ich jung war, immer sehr hilfsbereit waren und einen auch so an der Hand genommen haben und gesagt haben, komm mal mit, du bist ein netter Typ, du kannst was. Ne, und so habe ich dann eben auch viel gelernt. Und das ist was hier wirklich funktioniert, immer noch, finde ich. Mhm. Und ich finde es auch schön, dass jetzt, dass man auch sieht, also jetzt, wo man nicht mehr immer der Jüngste ist, ne, in allen Zusammenhängen, auch zu sehen, dass auch die nächsten Generationen nachkommen von Leuten, die das, wovon wir eben gesprochen haben, dass es hier eben sehr viel Besonderes gibt, die das irgendwie auch weiterführen. Ne?
Ja, also da gab es auch mal so eine Pause, das weiß ich noch, ich bin immer so schlecht in Jahreszahlen. Ich würde mal sagen, so in den 80er Jahren oder so, gab es mal so eine richtige Pause hier im Tal. Da waren welche, die waren richtig aktiv und dann kam nichts. Mhm. Oder nichts ist Blödsinn. Aber und dann gab es irgendwie eine große Welle. So. Was mir noch wichtig ist, in meiner Biografie, also ich war ja jetzt hier nie, ich habe ja Gesang studiert, aber ich war ja jetzt hier nie wirklich als Sängerin in dem Sinne unterwegs, ist dieses, ich komme aus einem Bildungsbürgerhaushalt und ich bin quasi groß geworden mit, ich sag mal, mit Hochkultur, ja, mit Sinfonieorchester und in die Stadthalle gehen und ne, wir lernen alle ein Instrument, was wirklich sehr, sehr toll war. Und bin von dort aus im Grunde, ich sag mal, beim Bergischen Löwen und dem Schunkelschlager gelandet. Ja, das ist so meine Biografie und die finde ich total interessant und die ist mir auch sehr, sehr wichtig. Und da muss ich auch sagen, auch da finde ich es schön, dass die, früher war wirklich so, man geht ins Konzert, um seine schönen Kleider zu zeigen. Und das hat sich halt sehr verändert. Also da ist auch viel passiert, ne, was so die Wuppertaler Bühne jetzt zum Beispiel angeht, ne, wie die wirklich auf die Menschen zugehen und versuchen, die Menschen abzuholen. Ich meine, das müssen sie irgendwie, weil sonst stirbt das Publikum aus, aber es ist auch ein sehr, sehr toller Weg. Und mein Weg war wirklich eben mit Dörte aus Heckinghausen und jetzt zuletzt der Barmer Küchenoper, was viele so kritisiert haben, es hat mich auch richtig genervt, immer, ja, die Leute sind alle alt und die Leute sind alle Schenkelklopfer oder nicht alle, aber das wurde immer so negativ gesehen und mir persönlich ist es total wichtig, mit dem, was ich mache, die Menschen zu erreichen, die eben vielleicht nicht in ein klassisches Konzert gehen oder vielleicht nie in die Oper und die zu erreichen und deren Herzen zu bespielen.
Ja. Ja, das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt, ne? Weil es ja auch nur so weitergeht. Ne? Aber wie du ja eben schon erwähnt hast, also Musik hat ja schon immer eine sehr wichtige Rolle gespielt in deinem Leben. Ne? Wie fing das überhaupt an? Also wie bist du überhaupt zur Musik gekommen?
Erstmal gar nicht. Ich wollte, also klar, ich habe immer, ne, so, ich habe immer gerne gesungen, also für mich und konnte alle Schlager rauf und runter singen. Dann habe ich mich aber nach der Schule, wollte ich Kunsttherapie studieren und das gab es jetzt damals nicht als Studium bei den Anthroposophen, aber das hat mich nicht so angesprochen und dann habe ich heilpädagogische Kunsterziehung gefunden in Köln als heilpädagogischer Studiengang. Das habe ich auch studiert, das war auch ein super Studiengang, also dieses Fach war richtig cool. Und dann habe ich meinen heutigen Mann kennengelernt, wir lieben uns nächstes Jahr 40 Jahre, also es ist schon sehr lange her. Und der selber sehr, sehr gerne gesungen oder immer noch singt und auch genau Gesangsunterricht hatte. Und der hat meine Stimme sozusagen entdeckt. Ich sang immer englische Schlager. Da hat er gesagt, Dörte, guck mal, wenn wir zusammenbleiben, ich bin Lehrer, ich wollte ja auch Lehrerin werden, es reicht doch, wenn einer den Job macht, willst du nicht Gesang studieren? Und dann hat er mir Gesangsstunden gegeben, also hat mir halt geholfen. Und dann habe ich bei seinem Lehrer vorgesungen, der Professor war damals an der Hochschule. Und so bin ich dann zu dem Gesangsstudium gekommen und das war für mich eine totale Entdeckung. Also das war für mich dieses Studium war der Hammer, nicht nur was die Musik angeht, sondern auch das. Ich habe da ganz viel entdeckt, hatte eine ganz tolle Musiktheorielehrerin, die mir sehr, sehr viel eröffnet hat. Und ja, und dann das Singen selber war natürlich super. Und aber eben dann kam noch die Sprecherziehung dazu und Schauspiel. Im Schauspielunterricht habe ich entdeckt, ich habe anscheinend ein komisches Talent. Es wird viel gelacht, wenn ich was improvisiere. Ne, also das war für mich der absolute Glücksgriff. Und immer aber nicht nur die Musik, sondern eigentlich das Gesamtpaket.
Mhm. Wie ging es denn, also als du dann mit deinem Studium fertig warst, wie ging es weiter?
Nach dem Gesangsstudium?
Ja.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe dann angefangen, in einer Musikschule zu unterrichten, habe zu Hause Gesang unterrichtet. Und dann, klar, dann wollte ich natürlich ins Oratorienfach. Ich habe eine Altstimme. Und das war aber nicht so einfach, weil ich war jetzt nicht die Beste. Und mir hat das auch wirklich nicht so, also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe das nicht gemacht, weil es mir keinen Spaß gemacht hat, aber diese Atmosphären in diesen Konzerten und so, das war nicht so mein Ding. Und genau, und dann hat es sich eigentlich alles so ein bisschen zufällig ergeben, dass ich im Grunde in diesen Jahren ab da ganz viel gemacht habe, was ich eigentlich gar nicht gelernt habe. Und da gemerkt habe, da ist für mich, da tun sich Sachen auf, ne? Also zum Beispiel jetzt Dörte aus Heckinghausen, aber auch, was für mich ein ganz großer Glücksgriff dann war, dass meine Sprecherziehungslehrerin damals dann in Pension ging und ich habe das wirklich sehr, sehr ausgiebig und sehr gerne gemacht und sie hat mich dann vorgeschlagen als ihre Nachfolgerin an der Musikhochschule. Dann habe ich mich da beworben und auch vorunterrichtet und dann habe ich diesen Job bekommen und das war ein Riesenglück, weil an der Musikhochschule arbeiten mit jungen Studierenden ist natürlich ein Träumchen, ne? Das ist einfach. Und die Wuppertaler Musikhochschule, die ja zu Köln gehört, quasi wie so eine Filiale sozusagen, war immer klein, immer überschaubar, immer persönlich, immer sehr nah an den anderen Kolleginnen und an den Studierenden. Und das ist so mein Ding. Da bin ich gut aufgehoben.
Mhm. Aber verstehe ich das richtig? Du hast ja eben gesagt, dass dir dann teilweise die Atmosphäre in den Konzerten nicht zugesagt hat, ne? Ich meine, jetzt ist halt natürlich so, sagen wir mal, aus meiner Beobachtung als jemand, der ja jetzt keine klassische Musik macht in der Regel. Ich habe zwar so meine Berührungspunkte damit, aber ich bin ja in anderen Gefilden unterwegs. Aber man kennt natürlich viele, ne, auch klassische Musiker und so. Und was ich so erlebe, ist, also zumindest wenn ich es richtig wahrnehme, was die erzählen oft, ist halt, dass in dieser Welt, wenn man eine Karriere machen will, also du zum Beispiel als Sängerin, ja, dass da schon sehr, sehr viel Wettbewerb ist und irgendwie eine sehr, ja, oftmals eine sehr harte, ne, so eine harte Stimmung oder, ne, wo viel gekämpft wird, um irgendwie weiterzukommen oder um bestimmte Stellen zu kriegen. Hast du auch solche Erfahrungen gemacht?
Nee, das habe ich nicht gemacht, weil ich sag mal ganz einfach, es gibt so verschiedene Klassen, ja. Wenn man jetzt, sagen wir, hier in der Region Oratorien singt, das heißt, man singt dann hauptsächlich in Kirchen, dann das ist sozusagen, ich sag das jetzt einfach mal öffentlich, dann ist man sozusagen in einer sehr guten Mittelklasse, ja, wenn man jetzt weiter will, ja, und überregional und da gebucht werden und hier, dann geht das los. Dann braucht man eine Agentur, dann gibt es Konkurrenz, dann muss man die Tür immer wieder aufhalten. Und das stelle ich mir sehr mühsam vor. Das ist beim Singen noch ein bisschen anders, als wenn jemand jetzt Orchestermusiker oder Musikerin werden will. Das ist richtig hart, mhm, weil die Konkurrenz riesig ist. Und beim Gesang, es hat es sich auch sehr verändert. Also ich habe mit Leuten zusammen studiert, die wirklich die Nase oben hatten und gesagt haben, ach nee, also so eine Mozartmesse, nee, das singe ich nicht mehr. Und nee, Opernchor, das, ach nee. Ne? Also es war wirklich die Zeit und heute ist jeder froh, der im Opernchor landet. Dann hat man nämlich eine feste Stelle und kann auch mal, darf auch mal krank oder schwanger werden. Und wenn man selbstständig unterwegs ist, ist es einfach wahnsinnig schwer und dann ist natürlich die Konkurrenz groß. Ne? Klar. Mhm. Das muss man wollen und mir ist der Gesang immer noch wichtig, aber es ist eben nicht mein Beruf geworden. Und wenn ich jetzt sage, die Atmosphäre war komisch, dann meine ich einfach dieses, das ist wirklich wahrscheinlich auch vorbei, aber es gab diese Zeit dieses klassischen Sängergehabes. Ja, der Tenor hat den Schal um und hustet und isst, trinkt nur warmen, was weiß ich, Fencheltee. Also wirklich so, wie man's, und die Sopranistin ist immer, und so, also das habe ich einfach wirklich oft erlebt, sorry an alle Kolleginnen, aber also ich komme auf sowas nicht klar, ich brauche authentische Atmosphären um mich herum, sonst gehe ich irgendwie ein wie eine Primel.
Ja, sonst funktioniert es auch nicht, ne? Das, was man da auch so selber zu geben hat. Ne?
Ich meine, was unheimlich schön ist, ist diese Musik und im Quartett zu singen und im Chor zu singen. Das ist wirklich super, super schön. Und ich mag auch Kirchen, ich mag auch Gottesdienste, das ist jetzt gar nicht das Thema. Und ich mag auch diese Musik, manche hassen die und machen die trotzdem. Das mag ich schon alles, aber genau. Und das andere ist wirklich, muss man ganz klar sagen, stimmlich war ich einfach oft dann einfach auch nicht gut genug. Ja, also ich hatte zum Beispiel immer Probleme mit der Höhe. Und wenn man als alt eine schöne Tiefe hat, aber hat nicht genug Höhe, dann ist es irgendwann begrenzt.
Ja. Ne?
Und das ist so, und damit musste ich natürlich auch umgehen. Und da gab es bestimmt auch viel, also hatte ich auch, ich hatte richtige Krisen. Also ich hatte auch während meines Studiums gegen Ende eine richtig fette, fette Krise, die mich eigentlich auch so auf mich selbst zurückgeworfen hat. Eben dann auf diese innere Reise, von der ich vorhin erzählt habe, die sehr besonders war.
Ja, woraus dann ja auch eben Sachen entstanden sind, ne,
genau.
Später.
Genau, und wenn man das mal weiterführt, das ist eben Dörte aus Heckinghausen, ist genau deshalb entstanden. Also ich habe sie ja mir quasi ausgedacht als einfach Figur. Aber dass sie das wird, was sie wird, geworden ist, liegt daran, dass ich es unfassbar genossen habe, auf der Bühne zu stehen und einfach alles darf passieren, alles darf schief gehen, alles darf schief und krumm sein. Es darf der Lautsprecher ausfallen, mir kann die Stimme wegbrechen, es ist egal, weil ich bin entspannt, ich kann mit allem umgehen und mein Publikum liebt es sogar, wenn sie merken, aha, die Frau da auf der Bühne, die geht mit allem um.
Und das ist jetzt nicht geplant.
Das ist jetzt nicht geplant, genau. Ja. Und ich darf auch mal einen schrägen Schlager singen und der darf auch mal nicht optimal klingen. Und das ist einfach beim klassischen Gesang, das ist ja wirklich ein unfassbares Handwerk.
Ja. Ja,
da steht man auf der Bühne und dann sagt einer, ja, oben, dir ist zu, und der, als du den gehalten hast, der war ein bisschen zu sowas, ne?
Da ist die Lupe schon sehr, sehr weit auf, ne? Mit
genau.
Der man dann guckt.
Genau, ne? Und dann wurde ich so mit so Etiketten wie, ja, du traust dich ja nicht und du bist ja so schüchtern, und dann wurde ich beim Tanzen in die letzte Reihe geschubst und so weiter. Und bei Dörte aus Heckinghausen, die Leute lieben es, wenn ich tanze. Ich kann aber gar nicht tanzen. Also ich kann natürlich tanzen, aber ich konnte alles, was von mir bisher an Schritten erwartet wurde, konnte ich nicht. Und wenn ich mir eine kleine Choreografie überlege, brauche ich dafür irgendwie 5 Wochen. Ja, und dann hole ich mir irgendwelche kleinen Mädchen aus dem Internet, die mir so Schritt für Schritt zeigen, wie ich das lernen muss. Und dann wird das vom Spiegel geübt. Ne? Und genau, so ist das dann entstanden. Eigentlich als eine pure Entspannung.
Ja.
Als ein Spiel.
Ja, das ist eigentlich schön, wenn man das so sagen kann, finde ich. Ne?
Ja.
So, ich muss aber noch mal kurz, also wir kommen gleich noch auf Dörte aus Heckinghausen ausführlicher zu sprechen, natürlich. Eine Sache interessiert mich, wie du die siehst, in Bezug auf das, wo wir eben drüber sprachen. Also in Deutschland gibt es ja diese Unterscheidung zwischen E- und U-Musik, also ernste Musik und Unterhaltungsmusik. Also für diejenigen, die das vielleicht nicht wissen, ernste Musik ist dann eben Klassik, ne? Und alles, was so in den Bereich fällt. Und U-Musik, Unterhaltungsmusik ist ja alles andere. Jazzmusik, Popmusik, Rockmusik, was weiß ich. Die Frage ist jetzt, also wie erlebst du mit allem, was du gemacht hast und was du erfahren hast, wie erlebst du diese Unterschiede, und würdest du sagen, also oder als Frage formuliert, ist diese Unterscheidung überhaupt noch sinnvoll und zeitgemäß?
Also die Begriffe dafür, das weiß ich nicht, ob es die geben muss, das könnte ich jetzt gar nicht so sagen, aber es ist einfach, es sind verschiedene Länder sozusagen. Ja, das wäre jetzt, als würde ich sagen, ja, nehmen wir jetzt mal nur Deutschland, Bayern und Schleswig-Holstein soll irgendwie gleich werden oder, ja. Also es sind schon verschiedene Dinge. Aber wenn ich in den Wald gehe, ist auch irgendwas verschieden, oder wenn ich in, ne, also ich meine, überall ist was verschieden. Und wir reden ja gerade von Diversität sehr viel. Und so sehe ich das auch. Ja, also ich finde Gleichmacherei ganz blöd. Ja, ich habe früher genossen, so wie hieß das noch, Play Bach oder so, war so eine der ersten Sachen.
Von Jacques Lussier.
Genau.
Ne, ja, wo schön. So,
ja, war sehr super, schön. Super. Oder Jethro Tull, oder ich weiß nicht, wer es war, mit der Typ mit der Querflöte.
Ja, Ian Anderson, Jethro Tull.
Ja, genau, ne? Ich habe das gefeiert. Und das ist auch total toll. Gleichzeitig bin ich nach wie vor gehe auch nach wie vor in klassische Konzerte, und ich liebe das. Und ich habe es geliebt, im Studium diese Musik zu verstehen. Ich habe einen wahnsinnigen Respekt davor und finde es unfassbar faszinierend, wie kann ein Brahms-Lied, was irgendwie 4 Minuten dauert, mich so vom Hocker hauen, oder wie kann ein Bach-Choral mich so berühren? Ja, was passiert da? Und das finde ich aber genauso spannend wie irgendwelche Popmusik, die mich sehr anspricht oder wenn ihr mit Royal Street Orchestra auf der Bühne seid, ja, da geht voll ab, das hat so einen Drive, das nimmt einen so mit, ja, und das ist ja auch, das ist ja zum Beispiel für mich so eine Mischung zwischen wirklich hoher Virtuosität, toller Musik und komplexer Musik und aber eben tanzbar, ne, und so hat alles seine Berechtigung.
Ja.
Und ich finde es halt schade, wenn die Leute so sagen, ja, wenn wir mit der klassischen Musik brauchen wir ein Sinfonieorchester und so. Nee. Also solange wir es haben, bitte, 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 bitte. Und solange wir eine Oper haben auch, worum es halt geht, ist die Vermittlung. Ne? Mhm. Und das ist das, was ich ja auch unterrichte. Ne, wenn ich Moderation unterrichte in der Musikhochschule, dann ist es mir wichtig, dass die Leute verstehen, dass es wichtig ist, über die Musik zu sprechen, wie auch immer. Ja, ich kann auch sagen, ich fange immer an zu heulen, wenn ich Mozart höre. Ja, oder ich fange an zu tanzen, wenn ich keine Ahnung was höre. Aber wir müssen Musik vermitteln in jede Richtung.
So, jetzt drängt sich mir natürlich eine Frage auf. Du hast ja bestimmt auch mitbekommen, diese Situation, die jetzt neulich in Bern passiert ist, in der Schweiz, wo dann irgendeine Schweizer Mundartband, die aber Reggae-Musik spielt und wo zwei der Musiker irgendwie Dreadlocks tragen, wo dann das Konzert abgebrochen wurde, weil es Leute aus dem Publikum sich beschwert haben über die Dreadlocks und über die Tatsache, dass die Jungs als Schweizer irgendwie Reggae spielen und kulturelle Aneignung und so weiter. Wie erlebst du oder hast du einen Standpunkt zu dieser Frage?
Oh, das ist eine große Frage auch wieder, ja. Ne, und die sehr weit reicht. Da sind wir natürlich bei diesem Thema, was mich auch sehr interessiert, diese ganze Genderfrage und Diversitätsfrage. Ich hatte das Beispiel nicht mitbekommen. Ich hatte nur mitbekommen, dass bei Fridays for Future eine Frau mit Dreadlocks ausgeladen wurde, eben wegen diesem Thema. Ich finde das ganz schwierig. Also ich finde es sehr, sehr extrem. Ich finde diese, also jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, was ich mache, aber ich sage, weil ich finde, das ist so eng und so irgendwie, sorry, wenn das jetzt hier gesendet wird, ich finde es auf eine Art wahnsinnig konservativ und spießig. Weil das, wenn wir da anfangen, ich meine, dann darf doch keiner mehr was machen, dann kann man ja sagen, Pop ist Aneignung von Sklaven in Amerika. Also was, mhm. Ne, also und ich finde das sehr, mich erinnert diese ganze Diskussion, wenn das so krass wird, ich würde sagen, das ist doch geil. Was kann es denn Besseres geben, als wenn Leute mit Dreadlocks Mundart singen? Ja.
Ja.
Ne, also ich meine, so im Kleinen kenne ich diesen Vorwurf an mich auch, dass als ich Dörte aus Heckinghausen anfing, dass die Leute mal sagen, ja, du verarschst die Leute, die Frauen, die einfachen Leute und die Menschen im Kittel. Ne? Du eignest dir etwas an, was du nicht bist. Oder
aber
so.
Zugleich ist es doch, also was du ja eigentlich machst, ist ja ein Tribut auch an die.
Natürlich.
Das ist ja eine Ehrerbietung.
Genau, ja, genau, weil ich, ne, es liebevoll mache, ja. Und ich finde diese, ist jetzt vielleicht ein falsches Vergleich, aber ich finde diese Verbindung ist für mich perfekt. Dreadlocks und Mundart, ja, das finde ich super, weil das Publikum wird auch entsprechend divers sein und darum geht es. Wir müssen uns annähern und wenn wir weitere Grenzen machen und ausschließen und einer entscheidet, wer jetzt wie auf der Bühne steht, dann das ist für mich die völlig falsche Richtung. Was ich daran, ich will aber diese ganze Bewegung gar nicht komplett verurteilen, solange man im Gespräch bleibt. Es erinnert mich sehr an meine Zeit in meinem Sonderpädagogikstudium in Köln. Da war diese Zeit der Emanzipierung ganz stark. Und ich muss sagen, ich hatte vor diesen Frauen Angst. Ja, die liefen alle wirklich. Die liefen alle rum in Latzhosen mit kurzen Haaren. Und wenn irgendwo ein Raum war, wo jetzt nur die Frauen sein durften, ich bin in diese Räume nicht reingegangen, weil ich habe mich gefürchtet. Das kann es ja irgendwie nicht sein. Andererseits haben diese Frauen aber richtig viel bewegt. Ja, weil sie so extrem waren. Und darin sehe ich die Bedeutung und die Chance. Aber ehrlich gesagt, wow. Also ich meine, da ist ja jeder, mit dem dritten Satz, was ich sage, bin ich rassistisch.
Also gut, ne, man muss natürlich, es hat ja, wie du auch schon gesagt hast, es ist sehr komplex und es hat sehr viele Ebenen, auf denen sich das abspielt. Also natürlich, dass es, sagen wir mal, etwas wie kulturelle Aneignung wirklich gibt in der Musik oder auch im Musikgeschäft vor allem, das kann man ja nicht von der Hand weisen. Also es gibt ja viele Beispiele dafür, wo zum Beispiel das, was die schwarzen Musiker erfunden haben, originär, ne, Jazz, Blues, von der weißen Musikindustrie genommen wurde. Und dann haben die, also ne, haben weiße Künstler tierisch viel Geld gemacht, während die Schwarzen ein sehr schwieriges Dasein fristen mussten und so weiter. Das ist eine Sache, aber die passiert vor allem in den Mustern des Musikgeschäfts und die hat mit den Musikern selber eigentlich nichts zu tun oder sehr wenig. Also ich habe auch sehr, als jemand, der selber ja ganz viele unterschiedliche Musikrichtungen spielt, auch mit Leidenschaft, und ich habe ja auch viel mit schwarzen Musikern schon gespielt, ne, und tue das auch heute noch, oder eben in der sogenannten Weltmusik mit vielen Musikern vom Balkan, und dann spiele ich ja mit Henrik, spielen wir ja auch Blues, ne, schwarze Musik. Ich habe eigentlich also in der Musik und mit den Musikern habe ich das eigentlich immer so erlebt, dass da überhaupt keiner irgendein Problem hat. Also, ne, dass ich jetzt als Weißer, wir haben ja dann, wenn du dann mit Leuten aus New York spielst und die merken dann, man hat sich damit beschäftigt und man fühlt das, dann war das eher so, dass da eine große Freude ist. Mhm. Ne, und ich finde eben auch, wenn man sich so die Entwicklung der Popmusik anguckt über die Jahrzehnte, also, und ich meine jetzt Popmusik als Phänomen, also alles, was da drunter so fällt, sind doch eigentlich sehr oft die spannendsten Sachen daraus entstanden, dass man Dinge miteinander verbunden hat. Und teilweise eben auch, dass Dinge miteinander verbunden wurden, wo viele vielleicht auch gesagt hätten, das kann man gar nicht miteinander verbinden. Ne? Mhm. Das heißt, eine Weiterentwicklung ist meistens dadurch erst passiert, dass Leute sich getraut haben, Dinge zusammenzuführen. Ne? Ja. Eben über diese Grenzen hinweg. Und ich finde eigentlich auch, das ist doch, aus meiner Perspektive ist das ja auch zum einen die große Kraft der Musik und auch vielleicht ein Stück weit auch eine Aufgabe der Musik zu verbinden, ne? Menschen miteinander zu verbinden, die aus unterschiedlichen Kulturkreisen, aus unterschiedlichen Schichten der Gesellschaft kommen. Also das kann ja Musik und darum geht es doch. Ja. Und ich denke eben auch, also ich stimme dir zu, es wird sehr schwierig, wenn jemand sich, sagen wir mal, Toleranz auf die Fahnen schreibt und meint, dass er im Sinne der Toleranz wirkt und dabei aber so intolerant ist, dass man das überhaupt nicht fassen kann. Also ich, ne, ich kann das, ich nehme das dann wahr und denke so, hä, wie, ja, was ist denn da los?
Ne? Und ich finde auch, dass es total wichtig ist, auch zu differenzieren. Ne? Also zum Beispiel, ja, das natürlich ist es ein Aspekt zu sagen, die Schwarzen haben eine Musikrichtung ins Leben gerufen und die Weißen haben sie ausgebeutet, sozusagen. Ja, da ist ja irgendwie was dran. Aber das hat ja mit den Leuten, die es machen, erstmal nichts zu tun. Das ist ja bei Hip-Hop genau dasselbe. Ich habe gestern so einen Bericht gehört im Radio von so einer, ich glaube, es war Hip-Hop, ich weiß nicht, die so wirklich so aus der Bronx und so ganz von unten. Und natürlich wird das geklaut und gecovert und vermarktet und dann kann man da mal hingucken. Ja, also, und ich finde das Bewusstsein, das finde ich gut. Also das bewirken vielleicht diese Leute mit diesen extremen Urteilen. Ne? Vielleicht würde man sonst nicht, hätte man keine Lust, da hinzugucken. Und so muss man sich das mal anschauen, weil man denkt so, wow, was sind die denn drauf? Wieso, ne? Das ist schon nicht schlecht, mal so ein bisschen ins Nest zu pieksen. So. Aber ich finde wichtig zu hinterfragen, wie so, wenn man jetzt wieder dann weiterdenkt, dass natürlich wir unheimlich gesteuert sind, auch von wirtschaftlichen Interessen und so weiter. Ne? Also da würde ich, was ich zum Beispiel in dieser Frage unfassbar finde, also als Phänomen, wir sind in diesem, ne, Gender, darf man noch Frau und Mann sagen und was weiß ich, keine Ahnung. Ne? Und gleichzeitig, wenn man jetzt guckt, was junge Leute konsumieren und wie sie sich kleiden, dann ist wirklich, oder wenn ich gucke, ne, wenn ich junge Leute frage, so, was willst du, was Karaoke, sagt mir, dann ist bei den Mädchen, also das ist jetzt echt kein Vorurteil, sondern es ist so, die haben dann irgendwelche Vorbilder, ne, die Haare geglättet, der Po ist prall, der Busen ist groß, die Hüfte ist schmal und dann kann man alles sehen und die tanzen und singen, das feiern die. Und wenn du die Jungs fragst, dann ist es Gangsterraub. Nur so, ey, was geht denn, was geht? Das ist wirklich das richtig krasse Vorurteil. Aber das wird bedient und so werden die groß. Also, ne, da ist Mädchen, Junge so brutalst getrennt. Da frage ich mich so, was ist das für ein Phänomen? Und muss man da nicht mal gucken, was ist denn da los? Also wie werden die Kinder durch TikTok, durch alles, also jetzt TikTok ist nicht schlimm, aber durch Medien, sagen wir mal, und durch die Industrie, die versucht immer da irgendwie so abzuholen, wie werden die da beeinflusst? Das finde ich zum Beispiel total wichtig.
Ich meine, da findet ja eine Sozialisierung statt.
Voll.
Auf eine, ja, auf Arten und Weisen, wo durchaus die Frage berechtigt ist, ob das so, ne, also ob das so sinnvoll ist.
Ja, so. Also.
Zumindest glaube ich, erfordert es als junger Mensch sehr viel Kraft, das Bewusstsein zu entwickeln, dass es über diese Klischeebilder hinaus noch eine ganze Menge anderes gibt, was total wertvoll ist.
Genau. Ne? Und da
und wichtig
ist. Genau. Und da finde ich, da muss die Kraft hingehen.
Ja. Ne?
Und nicht in, ob irgendein Mundadler Dreadlocks auf der Bühne trägt.
Ja, ja. Ja, du hast eben ein bisschen schon berichtet über deine Arbeit als Dozentin für Spracherziehung und Moderation. Ja, also wenn du, weil ne, du hast ja eben auch erzählt von deinem Studium, ne, wie das dann war, selber zu studieren und dass du da sehr gute Erfahrungen gemacht hast und jetzt irgendwann warst du dann aber quasi, hattest du dann die Gelegenheit als Dozentin das Ganze aus einer anderen Perspektive zu betrachten und machst das ja jetzt auch sehr, sehr lange. Wie ist deine Perspektive darauf und worauf kommt es dir sehr, also was steht im Vordergrund für dich als Pädagogin?
Für mich steht im Vordergrund, also einmal herauszufinden, welcher Mensch sitzt vor mir und was kann meine Aufgabe sein, diesen Menschen mit dem Fach, was ich habe, eben Sprecherziehung, Moderation, zu fördern. Und mir ist immer total wichtig, mein Gegenüber da abzuholen, wo er oder sie steht. Genau, und sie dann auf den Weg zu bringen. Und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Ich hatte mal einen Studenten, der kam zu mir und ich habe den dann gefragt, so erste Stunde Sprecherziehung, was machst du denn so? Ja, ich spiele in einer Band. Ach, erzähl mal. Ja, wir machen das. Und ich so, wow, cool. Und ja, wir organisieren selber Touren. Ich so, wow. Und dann sagt er so, ja, und wann fangen wir mit dem Unterricht an? Und ich war so, okay. Ich habe gesagt, das ist der Unterricht. Wir sind mittendrin. Ich will wissen, wer du bist. Ja, so. Ne? Und wir haben ein bisschen gebraucht. Und nachher war es super. Ne? Und genau, aber das ist so, darum geht's mir. Und ich habe halt, gleichzeitig war er jemand, der sehr, sehr, ich sag mal, in seiner Ausdrucksform sehr, sehr schüchtern war, sehr zurückhaltend, sehr verunsichert. Und mir war es wichtig, ihm eine Sicherheit zu geben und ihn irgendwie in seinen Stärken abzuholen, damit er merkt, ah ja, das ist das, was ich kann. Ne? Und dann geht's natürlich auch immer um praktische Sachen, wo ich versuche zu helfen. Also bei Frauen ist halt oft, dass die Stimme manchmal zu hoch ist und dass die dann reden wir über Wirkung von Stimme und natürlich Stimme auf der Bühne. Also es geht natürlich auch um praktische Sachen wie Atmung und diese ganzen schönen Themen, die bei diesem sehr, sehr tollen Fach dazugehören. Und bei Moderation geht es mir ähnlicher, geht es mir darum, dass derjenige oder diejenige authentisch ist. Das heißt, ich sage immer, und habe auch extra Zeit für ausländische Studierende. Und dann sage ich auch immer, es geht nicht darum, dass ihr alles perfekt macht, grammatisch. Man muss euch verstehen können, das ist natürlich wichtig. Aber es geht darum, dass ihr erzählt von eurem Anliegen. Warum macht ihr Musik? Was wollt ihr damit? Ne? Und ob ihr dann mal einen grammatischen Fehler macht, das ist wirklich egal. Die sind natürlich verunsichert, ist ja klar, ne? Wenn man nicht in seiner Muttersprache spricht. Und da habe ich so schon sehr, sehr viele auch sehr schöne Erfahrung gemacht.
Geht das auch so weit, dass du auch selber was lernst von deinen Studenten?
Immer.
Studentinnen?
Also das ist, ja, auf jeden Fall. Weil jeder Mensch, mit dem man zu tun hat, also zum Beispiel eine Erfahrung ist, die ich gelernt habe, dass wenn Studierende, manchmal kommen die an und sind sehr extrem schüchtern. Ja, und dann denkst du, du willst doch Sängerin werden, ne? Und dann brauchst du doch das und das. Ich meine, ich kenn's von mir selber. Und wenn man sich dann Zeit lässt, die so, wie ich es gesagt habe, abzuholen, dann zu merken, wow, da entstehen ganz tolle Künstlerpersönlichkeiten, ne? Die nicht direkt so auf der Bühne waren, so bäff, bäff. Und ja, und natürlich, ich lerne immer dazu, weil jeder auch etwas mitbringt, wo ich auch immer wieder neu gucken muss, ja, wo ich auch immer wieder überrascht bin.
Ja, und aber das ist ja eigentlich dann auch so, dass, was ich finde, ist ja auch wirklich so das Schöne an Musik oder auch überhaupt an der Beschäftigung mit künstlerischen Ausdrucksformen, ne? Dass es ja da so viel gibt, Und das ist eben auch für einen selber einfach auch so ein Prozess, das ja eigentlich dann endet, wenn man nicht mehr lebt, schätze ich mal.
Ja, genau.
Ne? Und so haben wir dann ja immer die Gelegenheit, noch was Neues zu erfahren.
Ja.
Oder man verändert sich ja selber auch. Ne?
Ja.
Der Geschmack verändert sich, wie man Dinge wahrnimmt, verändert sich
ja.
über die Jahre und so. Und das ist, finde ich, ja, das ist etwas, was es in dieser Disziplin so ausgeprägt gibt, wie ja. sonst selten, glaube ich.
Ja. Und was da für mich ein großer, was lerne ich? Ich bin ja seit, das sind jetzt auch schon wieder 3 Jahre im, die Wuppertaler Bühnen bieten ja eine Schauspielausbildung für Menschen mit Behinderung an. Das ist inklusive Studio. Da unterrichte ich auch Sprecherziehung. Und da ist es wirklich für mich nochmal vom Lernen her ganz, ganz besonders, weil einmal eben der Zugang zur Kunst und zum Ausdruck ist sehr individuell. Es sind jetzt, waren 5, jetzt sind es noch 4 Studierende und der ist so unterschiedlich und ich muss oder bin herausgefordert, so flexibel zu sein, dass ich da ganz viel lerne. Ja, also das, was ich denke, wie man Erlkönig spricht, ist es dann aber nicht, ja. Und der Ausdruck, den der Studierende dann da reinbringt, der ist so genial, also den erlebe ich persönlich als so genial, das wäre ich selber nie drauf gekommen mit meinem klassischen Denken sozusagen. Und da sind schon viele Sachen passiert oder auch neue Wege zu finden, ne, wenn eine Studierende Schwierigkeiten hat, Selbstwahrnehmung von Lautstärke, von Gefühlen, ne, dass ich mir ganz viel einfallen lasse, wie kann ich sie da hinbringen und so. Also das ist wirklich ein ganz tolles Feld des Entdeckens und Lernens.
Ja, ja. So, jetzt hast du ja ein paar Mal schon erwähnt, Dörte aus Heckingerhausen. Und das ist ja, man könnte jetzt sagen, eine Kunstfigur, die du entwickelt hast, aber eigentlich, so wie ich das immer empfinde, ist es auch eigentlich überhaupt keine Kunstfigur, weil sie sehr echt ist und weil ich zumindest das Gefühl habe, ja, dass da schon sehr viel von dir wirklich auch drin steckt. Ne? Nun, wenn ich richtig informiert bin, ist die Figur der Dörte aus Heckingerhausen vor 30 Jahren schon entstanden und du hast ja als Dörte aus Heckingerhausen in diesen 30 Jahren eine ganze Menge gemacht, viel erlebt und du bist ja auch hier in der Stadt sehr, sehr beliebt und geschätzt in dieser, ne, in dieser Art und Weise, dich auszudrücken. Und wenn du jetzt so darauf zurückschaust, auf die 30 Jahre, was würdest du darüber berichten, so wie das für dich ist?
Also, was ich darüber berichten würde als für mich, was ganz oben drüber steht, es ist ein Spiel. Und das über 30 Jahre beizubehalten, ist für mich ein richtiges Lebenswerk. Also Spiel heißt für mich absichtslos. Die Figur ist einfach absichtslos entstanden, außer dass mein Bruder Geburtstag hatte und ich habe mir das ausgedacht, diese Hostess. Und sie ist absichtslos weitergegangen und eigentlich ist es bis heute so geblieben. Natürlich habe ich gesagt, ich mache die Barmer Küchenoper und das ist ja natürlich ein Riesenprojekt und da zu sagen, oh, ist alles ohne Absicht, ist natürlich Quatsch, aber es absichtslos heißt, dass es kein Ziel gibt. Es gibt nicht so, oh, das muss jetzt erfolgreich sein oder das muss jetzt funktionieren, sondern einfach machen, ausprobieren und gucken und fertig. So, und dann gibt's Reaktionen und dann sind die so oder so. Ich habe ja auch zwischendurch 7 Jahre Pause gemacht. Und dann leuchteten die Augen der Leute aber immer noch. Dann habe ich gedacht, wenn die immer noch leuchten, dann kann ich es doch nochmal versuchen. Ne? Dann wurde ich 50, habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich Barmer Küchenoper und habe es einfach gemacht und einfach probiert. Und wenn es dann so läuft, wie es läuft, dann ist es natürlich ein Wahnsinnsgeschenk. Ja, weil ich habe da gar keinen Druck. Natürlich hat man irgendwie Druck, wenn man sagt, oh, ich habe jetzt hier die Jubiläumsfolge und die kostet irgendwie ein paar tausend Euro und die müssen aber jetzt auch reinkommen. Dann habe ich natürlich Druck und dann habe ich auch Stress. Ja, und ah, scheiße, die Plakate hängen nicht und so. Sowas macht Stress. Aber insgesamt, die 30 Jahre, die Figur ist spielerisch. Und das ist für mich die absolute Ober-Ober-Überschrift. Mhm. Und immer Intuition, immer der Intuition nachgehen.
Ja.
Der inneren Stimme.
Ja, und das ist ja also das ist ja sowieso immer, finde ich zumindest, also wenn ich so mein Wirken irgendwie betrachte, war das für mich immer das A und O in allem. Und die Situation, wo es einem gelingt, der Intuition den Vortritt zu lassen, die, das sind dann immer die, die, wo das gut wurde. Mhm. Vielleicht auch mal schwierig war, wo es aber gut wurde. Und wenn die Intuition dann irgendwie abgekappt wurde durch irgendwelche Umstände oder durch einen selber, dann wurde es immer sehr hart und war dann auch in der Regel nicht so schön und auch nicht erfolgreich.
Ja.
Ne? Aber was würdest du denn sagen? Also, wie hat sich denn Dörte aus Heckinghausen über die 30 Jahre verändert oder entwickelt?
Das ist immer so geil, wenn ich immer sage, die hat sich nicht entwickelt. Nee, die ist immer noch gleich. Ja, irgendwie schon. Also die, klar, ich meine, mir wurde dann auch gesagt, so während der Bergischen Seifenoper damals mit Rainer Wolf, ja, du bist ja immer sicherer geworden und so. Das kann alles sein, aber also sie hat sich entwickelt an viel Erfahrung. Ja, also zum Beispiel dieses Schreiben einer Seifenoper, natürlich entwickelt sich das. Ja, dass die, das Publikum entscheidet ja, wann es wiederkommt und wann nicht. Und daran lernt man natürlich unheimlich viel. Ne? Man schreibt irgendwie eine Szene und merkt, ah, das funktioniert. Und man hat eine Absicht und merkt, die funktioniert nicht. Ne? Und aber ich glaube, ehrlich gesagt, die Figur ist eigentlich sehr gleich geblieben, sehr konstant. Weil es geht ja eigentlich immer um dasselbe. Ich weiß nicht, ob sich mein Humor irgendwie verändert hat, das kann ich nicht sagen. Es ist ja, das Krasse an der Figur ist ja, oder das Coole, Obercoole, dass ich anscheinend einen von geschenkten Humor bekommen habe, den ich leben kann, also eine Begabung, die ich leben kann und die Leute eben erfreut und zum Lachen bringt. Und das ist so, da staune ich immer wieder. Ne? Also wenn ich jetzt, wir hatten Hochschulabschlussfest jetzt im Juli und da sitzen Leute, die sind mal gerade 20 oder 21 und die feiern mich und sagen, das ist total lustig und ich mache eigentlich immer dasselbe. Ich habe seit 30 Jahren 12 Lieder. Ja, also in der Küchenoper kamen natürlich viele dazu, aber es gibt so meine, ne, 4 Lieder habe ich selber gemacht und den Rest irgendwie, aber es funktioniert. Ja, also es ist, klar, ich kann das jetzt nicht, ich habe ja kein Programm, mit dem ich durch die Gegend ziehe. Ja, dann würden die Leute natürlich sagen, was ist das denn für eine Langeweile, ne? Es liegt ja immer daran, dass ich bestimmte Rahmen nutze oder dass ich eben, wie die Küchenoper schreibe, die ja eine fortlaufende Geschichte ist und die sich trägt über emotionale Themen, die jeder kennt. Ne, ich bin zu dick, ich habe keinen Mann und ich bin traurig oder ich bin fröhlich, ich esse gern und so, ne? Aber dass so grundsätzlich diese Figur nach wie vor auch immer wieder junge Leute erheitert, also das ist für mich irgendwie ein absolutes Phänomen.
Wahnsinn, ne?
Ich habe ja nichts getan, so, ach, jetzt musst du mal daran feilen. Ich trage ja auch immer noch dieselben Kleider. Ne? Die Kittel haben sich auch nicht weiterentwickelt. Die Mode hat sich insofern weiterentwickelt, weil ich wollte ja immer so sein, dass alle sagen, oh Gott, wie läuft die denn rum? Aber es hat mich eingeholt. Meine Kleider gab es zwischendurch bei H&M. Colorblocking war auf einmal in, wo ich dachte so, Gott, diese Farben kann man nicht zusammentragen. Aber naja, so. Also die Wirklichkeit hat mich immer wieder eingeholt. Spänkchen wurden getragen. Heute tragen ganz viele Dörte aus Heckinghausen Brillen mit diesem 60er Jahr. Ich denke so, nein, warum habt ihr alle meine Brille an? Ich wollte doch so einzigartig sein.
Aber es ist doch total witzig, ne? Wenn ich dich richtig verstehe, ist ja eigentlich, also in einer Welt, die sich irgendwie ständig verändert und ne, wo es dann eben auch, und die sich auch sehr schnell verändert, wie ich finde, durch die ganzen sozialen Medien und was man nicht alles hat, Internet und so, ist Dörte aus Heckinghausen eigentlich total konstant in ihrem Ding. Aber der Schlüssel oder das, worauf es sehr ankommt, ist etwas sehr Emotionales, ne? Und etwas sehr Authentisches. Du hast ja eben gesagt, dass dir Authentizität sehr wichtig ist. Und wenn ich Dörte aus Heckinghausen erlebe, finde ich nämlich genau das ist authentisch. Und ich meine, die Tatsache, dass dann eben auch junge Leute, wo man vielleicht auch denken könnte, die haben da gar nichts mit zu tun oder können sich da, also können das nicht nachfühlen, dann doch festzustellen, dass sie doch können, spricht ja irgendwie dafür, ne? dass du etwas richtig machst. Mhm. So, und jetzt, ja, wie geht's denn? Also, es geht ja weiter, nehme ich an, ne?
Ja, also ich habe ja die Bergische, die Barmer Küchenoper offiziell beendet. in der Form, wie sie war, nämlich als, als Seifenoper. Das heißt, ich habe ja über 7 Jahre, 6-mal im Jahr, 5 bis 6-mal immer eine neue Folge geschrieben, die dann wieder weggeworfen wurde und die nächste. Das war natürlich ein sehr aufwendiges Format, immer mit Cliffhanger und es geht weiter. Das wird so nicht mehr geben, weil ja auch bestimmte Leute dazu gehörten und jetzt zum Beispiel Birgit Pardun, die an meiner Seite ganz, ganz wichtig war, beziehungsweise auch noch ist. Wir sind ja, waren ja jetzt gerade wieder auf der Bühne und im November nochmal sind wir zusammen auf der Bühne. Aber wenn sie dann zum Beispiel geht, dann funktioniert es nicht mehr so, wie es war. Da muss man sich was Neues überlegen. Und auch wieder so, dass die Reaktion der Leute, auch jetzt, als wir die Jubiläumsfolge hatten, die freuen sich einfach so unfassbar, dass ich denke, das kann man nicht aufhören. Und jetzt ist eben so die Idee, weiß ich nicht, vielleicht 2-mal im Jahr eine in sich geschlossene Folge, so wie jetzt die Jubiläumsfolge, wie die Engelsfolge, war für mich auch eine ganz tolle Erfahrung, sowas zu machen mit wechselnden Partnern, also mit wechselnden, nicht, also gerne auf der Bühne auch mit wechselnden Partnern, aber so mit anderen Kooperationspartnern, man kann mal was mit der Musikschule machen oder Musikhochschule oder keine Ahnung, so. Mhm. Und mein Projekt, was ich gerade ganz frisch beginne, ist, dass ich gerne eben in meinem Quartier in Heckinghausen möchte ich so ich nenne es mal Quartiersmärchen machen. Da war jetzt gerade letzte Woche ein Treffen. Wir haben so eine ganz, ganz aktive und ganz bewundernswert tolle Gruppe, zu der ich jetzt auch gehöre. Miteinander, Füreinander heißt diese Initiative. Die ist aus der Flüchtlingsbewegung, also dieser Welle entstanden. Da waren ja ganz viele Geflüchtete in Heckinghausen in dem Art Hotel und daraus sind ganz, ganz tolle Verbindungen entstanden. Und wir sind wirklich, also ich gehöre jetzt auch dazu, ich darf jetzt auch dazu gehören, wir sind eine wirklich sehr gemischte Gruppe und es gibt sehr viele türkische Mitglieder und ich habe jetzt die Idee, mit denen, mit Senioren aus Heckinghausen, mit Kindern ein Theaterstück auf die Bühne zu bringen, mit Dörte aus Heckinghausen. Und das ist jetzt gerade so mein neues Projekt. Und das ist ganz in den Anfängen. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und da habe ich jetzt Bock zu. Also in meinen Stadtteil zu gehen und dort was zu machen. Da gibt es jetzt das neue Stadtteilzentrum. Und da hat man tolle Räume. Und wir sind da sehr zusammengewachsen, so in Heckinghausen. Und da habe ich richtig Bock, was zu machen.
Okay, das heißt, also es geht auf jeden Fall weiter.
Es geht weiter.
Und diejenigen, die Dörte aus Heckinghausen sehr schätzen und lieben, können sich auf jeden Fall freuen und gespannt sein, was noch passieren wird. Sehr gut. Ja, ein weiteres Betätigungsfeld, was dir, glaube ich, sehr am Herzen liegt, ist kulturelle Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Und ja, du hast ja in diesem Zusammenhang an der alten Feuerwache hier in Elberfeld die Kulturwerkstatt mitbegründet und hast da, glaube ich, viele Jahre lang mit Kindern und Jugendlichen so Theaterstücke geschrieben und entwickelt und auf die Bühne gebracht. Und bei einigen davon durfte ich auch dabei sein, indem wir ja mit einer Band, die wir an der Feuerwache hatten, dann Musik dazu gemacht haben. Und seit ein paar Jahren ist ja auch der Kulturkindergarten als zusätzliche Wirkungsstätte dazugekommen. Was denkst du, wie wirkt sich kulturelle Teilhabe oder auch der Mangel derselben oder der Mangel eines Zugangs dazu auf junge Menschen aus?
Ja, also ich sag mal, ich kann es, glaube ich, eher von meiner Erfahrung her beantworten. Also kulturelle Teilhabe, was heißt das? Heißt das, dass man jetzt mit den Kindern in ein Theaterstück geht? Ich sehe kulturelle Teilhabe erstmal so quasi ganz an der Basis, bedeutet, ein Kind macht die Erfahrung, ich sage jetzt mal ein Kind, kann ja immer sagen Kind und Jugendlicher, ich bleibe jetzt mal bei Kind. Ein Kind macht die Erfahrung, ich kann etwas schaffen, ob ich singe, ob ich male, ob ich schauspiele, etwas schaffen, wo ich gestalte, wo ich mich als selbstwirksam erlebe. Ich kannte tatsächlich den Begriff der Selbstwirksamkeit nicht und habe den erst in der Feuerwache kennengelernt. Das ist für mich ein ganz zentraler Begriff. Und dieses, ich kann mein Leben gestalten. Und das sind ganz, ganz zentrale Erfahrungen, die durch kulturelle Angebote möglich sind. Das ist einfach so, weil das Kreativität bedeutet und weil ich eben etwas erschaffe, was erstmal keinem sollte, im besten Falle keinem Gesetz oder keiner Regel entsprechen. Und das ist eben dieses, was ich an meiner Arbeit mir immer wichtig war, welches Kind ist vor mir, was hat das Kind, was bringt es mit, wo kann ich es abholen und so weiter. Und dann entdeckt das Kind, das mache ich oder das kann es sowieso schon und wird auf einmal damit gesehen. Ne? Das ist ja auch bei Kultur ist ja das Wichtige, auch das gesehen werden. Das muss man schon sagen. Ne? Also es ist in der Feuerwache ist immer ganz wichtig auf der Bühne. Ne? Machen wir einen Auftritt. Ja? Hast du die erste Probe, wann treten wir auf? Nee, es dauert noch ein bisschen. Ne? Also dieses gesehen werden, auch beklatscht werden. Ne? So, das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen sind kulturelle Angebote unfassbar wichtig. Sie sind allerdings Angebote, die individuell sind. Man kann auch als Gruppe ein kulturelles Erlebnis haben, das will ich gar nicht sagen. Aber und da sind wir ganz schnell am Punkt, wenn du mich danach fragst, was bedeutet das, wenn das nicht stattfindet. Für mich ist die Situation in den Schulen, wie sie zurzeit ist, eine absolute Obervollkatastrophe. Und das liegt nicht an den Schulen, das liegt nicht an den Lehrern, sondern das liegt einfach an diesem System, was ich weiß nicht aus welchen Gründen nicht gesehen wird. Da sind viel zu viele Schüler mit hohen Ansprüchen an seelischer Notwendigkeit, an kultureller, an Handwerkstätigkeiten wie Lesen, Schreiben, Rechnen, sind in einer Klasse und ein Lehrer, selbst zwei Lehrer können es nicht schaffen, 30 Kinder, von denen noch 5 integriert sind und inkludiert und sonst was. Und der Staat schreibt sich das auf die Fahnen, hey, wir machen das alles. Aber die sind da im Grunde alleine gelassen. Ich will das jetzt gar nicht hier so ausführen, aber es ist für mich eine Katastrophe, weil ein Kind kann nicht mehr individuell erkannt werden. Das geht nicht. Also es kann irgendwie, wenn man Glück hat, ja. Aber und das da ist für mich die große Katastrophe.
Jetzt sehr naiv in den Raum gefragt. Also ich kann durch meine Erfahrungen an Schulen, also ne, wir machen ja so, auch so Musikprojekte zum Beispiel mit Kids an Schulen und haben da dann eben nur sehr punktuell immer die Möglichkeit, genau das zu machen, was du gerade beschrieben hast. Ne? Also da geht es halt jetzt nicht um. Geht es nicht darum, dass die jetzt virtuose Musiker werden oder so. Manch einer wird es dann vielleicht, wenn er ein besonderes Interesse dafür hat. Aber es geht wirklich darum, dass die Möglichkeit haben zu erleben, meine Stimme ist was wert und ich kann hier was beitragen und dann wird das ernst genommen und ich kann was gestalten. Ne? Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass auch wenn sie später gar keine Musik mehr machen, das aber doch ihnen etwas zeigt oder mitgibt, wovon sie dann vielleicht auf andere Art und Weise noch zehren können später. Richtig. Die Frage, die sich mir jetzt so stellt, also durch das, was du zuletzt über das Schulsystem gesagt hast, stellt, und deswegen sage ich ganz naiv in den Raum gefragt, was müsste sich verändern, damit es besser wird am Schulsystem?
Es müsste jetzt einen Nothilfeplan geben, wie es den jetzt gibt, weil das teurer wird und das nicht mehr ist und so. Dann gibt es direkt so, wow, dann Benzinpreise. Ja, es gibt unheimliche Investitionen. Es müsste ins Schulsystem so investiert werden, sag ich mal, wenn ich jetzt bezaubernde Genie wäre, dass einfach die Klassen müssten mindestens geteilt sein. Und es müssten einfach andere Bedingungen sein. Weniger Kinder mit mehr Lehrern. Gut, jetzt kann man sagen, es gibt keine Lehrer. Ja, aber warum denn nicht? Ja, wer will das machen? Das, weil es einfach total überfordernd ist. Es müsste einfach ganz viel Woman and Manpower da rein investiert werden, um dieses System zu verändern. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele qualifizierte, motivierte Leute. Also ich kenne auch Lehrer von Förderschulen, auch junge LehrerInnen, die richtig Power haben, die richtig Bock haben, ja, die richtig gut sind. Auch an anderen Schulen. Nur die an den Bedingungen dann teilweise eben auch zerbrechen. Und da, ich glaube, da wäre ein unheimliches Potenzial. Es gibt so viele Quereinsteiger. Ja. Die auch richtig Bock haben, aber die kommen dann in Schulen, eben, dann sind da 30 Schüler in der Klasse und mit denen soll ich dann Kunst machen, Musik oder so. Das ist, dann wird es irgendwann verwalten und das kann es nicht sein. Dann wird's benotet und der Lehrer muss ja auch irgendein Kriterium haben und so weiter auf der Hühnerleiter. Mhm. Also, und ich finde, da muss investiert werden. Und das Fatale ist, dass man immer denkt, ja, es geht eben um kulturelle Bildungsangebote. Nee, es geht darum, es geht einmal darum, um das Thema Liebe, ja, also ohne Liebe in der vierten Generation tut weh und tut nicht nur dem Kind weh und den Eltern, sondern tut dem Staat weh, Ja. Und diese ganze Rechtsruck und diese ganze so, oh, der ist schuld und das ist so, das sage ich dann, wenn ich verlernt habe, mein Leben zu gestalten. Ja. Wenn ich verlernt habe, selber Verantwortung zu übernehmen. Und wenn ich einmal die Erfahrung gemacht habe in einer Gruppe, in einer Klasse oder nicht, dass die Kinder das nicht gar nicht haben, das will ich nicht sagen, aber es ist viel wichtiger, als es öffentlich eingeschätzt wird. Und ich meine, ich bin jetzt nicht so unheimlich im Internet und ich gucke auch nicht viel Fernsehen, aber ich lese schon auch Zeitungen und ich, in meiner Meinung nach, ist das Thema irgendwie tabuisiert. Ich höre da nichts drüber. Keine Ahnung, vielleicht gucke ich die falschen Sachen an.
Ja, ich würde die Einschätzung teilen. Ja? Und was du ja im Grunde genommen sagst, ist, es müsste eine Umgestaltung passieren, die denjenigen Pädagogen und Pädagoginnen, die wirklich Energie haben und Lust haben und was bewegen wollen, die Möglichkeit gibt, das so zu tun, dass sie ihre Energie an den richtigen Stellen ansetzen kann und sich nicht an den Unwägbarkeiten des Systems irgendwie aufreibt. Ne? Wir sitzen jetzt hier und sprechen darüber. Und ich finde, was du gesagt hast, du hast ja auch ein Schlüsselwort genannt, nämlich Liebe. Das ist tatsächlich der springende Punkt. Und wir beide werden das natürlich nicht lösen, so wie wir hier sitzen. Aber eigentlich so der Wunsch, den du äußerst, ist ja auch ein Vorschlag oder eine Idee. Da kann man hoffen, dass es irgendwann dahin kommt, dass das auf einer breiteren Ebene wahrgenommen wird. Ja. Und dass auch die Notwendigkeit erkannt wird, dass da was passieren muss.
Und bei mir ist noch so ein wichtiger Aspekt, dass ich zum Beispiel so Begriffe wie Teilhabe oder Inklusion oder Integration, so wie ich es verfolge, wie es beschrieben wird, ist es ein sehr einseitiger Begriff. Wer inkludiert denn wen? Ja, wenn ich mit den sozusagen inklusiven Studio, da werde ich genauso inkludiert wie, ich muss mich auseinandersetzen mit, jemand hat kein Zeitgefühl.
Ja.
Ja, da sitze ich da und denke so, oh scheiße, ja klar, kann ich mir gar nicht vorstellen, was meinen jetzt? Ne? Mhm. Der kann ich nicht sagen, ja, aber hast du da vergessen, du weißt doch, dass ne? Nee, das geht eben nicht. Ne? Und dasselbe ist mit den meinen langjährigen Erfahrungen mit den Kindern von der Feuerwache. Klar weiß ich, wie schwer die es teilweise haben und wo die herkommen und wie krass das ist. Und es wirklich ist, es ist manchmal kaum zum Aushalten. Aber in der Begegnung lassen die mich auch an was teilhaben.
Ja.
Ja, wenn ich da rausgehe, wie oft bin ich da, also nicht immer, aber im meisten der Fälle kann ich wirklich sagen, gehe ich selber bereichert aus diesen Begegnungen. Und ja, das ist geil. Ja. Und das muss man mal, das ist nicht immer so, ah ja, du machst was Soziales und mit den armen Kindern und dann tust du denen was Gutes, damit es denen besser geht. Nee, ja, ich krieg selber so viel und ich werde so herausgefordert, weil die so authentisch sind und die wollen mich als Dörte und die wollen mich nicht als, klar, es ist super, Pädagogik zu studieren und Methoden zu kennen, das will ich gar nicht abschreiben, aber wenn ich sage, du, ich weiß jetzt, was für dich gut ist, dann wissen die sofort, die Frau meint es nicht ernst, ja, das heißt, ich muss immer wach sein.
Ja, und Mensch sein.
Und auch. Mensch sein, ja. Ganz genau.
Ne? Und das ist ja eben genau das Ding, ich meine, auch bei Integration, ne, ich bin ja mit 11 Jahren nach Wuppertal gekommen.
Genau,
ne? Und das heißt, ich habe ja selber eine Geschichte. Und ja, es ist, also das, was du sagst, ist tatsächlich entscheidend. Es ist keine Einbahnstraße. Es passiert in beide Richtungen. Und ich glaube zum Beispiel, Integration kann auch nur dann richtig gut gelingen, wenn es eben auch so ist, dass alle zusammenkommen und dass er eben nicht, ne, von uns nach da geht, nur und wir erklären euch jetzt mal, wie das dir läuft, sondern man muss, das ist beidseitig und das ist ein Prozess, in der offen sein muss, nach allen Seiten hin, dann hat man eine Chance, glaube ich.
Da fällt mir zu ein, damals eben als du hergekommen bist, ist auch eine Freundin, also Adila aus Bosnien mit ihren beiden Töchtern und wir sind immer noch befreundet und die Adila, also die Mutter, ist so alt wie ich und ihre Tochter ist mittlerweile so dein Alter. Die sind dann zurückgegangen und wir sind immer noch im Kontakt und ich versuche auch immer noch ein bisschen zu unterstützen. Und dann sind mein Mann und ich nach Bosnien gereist mit unserem noch unklimatisierten Auto. und ich kann sagen, diese Abende vor deren Haus, wo irgendwie das oberste Stockwerk fehlte und und die Nachbarn kamen und alle haben von dieser Zeit erzählt, wie der Krieg war und wie die weggegangen sind. Das ist jetzt mal für 3 Monate und daraus wurden 5 Jahre.
So haben wir ja auch gedacht.
Da kriege ich jetzt hier, kriege ich wusch Gänsehaut. Ne? Ja. Und das ist für mich Integration. Ich bin nicht die Tolle, die euch so hilft, sondern die können mir so viel geben. Und wenn ich mit der Amra, also die eben jetzt so Mitte 30 ist, wenn ich mit der telefoniere, diese Telefonate sind für mich der Oberhammer. Ja, ja, die hat 3 Kinder, die mit ihrem Mann, die verdienen ein Scheißgeld, ja, und die schlagen sich so durch und die ist so gut drauf und die hat so eine Kraft und ich weiß nicht, ich kann das jetzt gar nicht so sagen, also da kriege ich so viel wieder, ja, dass auch an Beziehungen, dass sich so eine Beziehung hält über
so eine lange Zeit.
So eine lange Zeit. Ja, na klar. Ja?
Klar, und das ist ja, aber ne, das ist ja dann am Ende, haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen, also das ist ja die Chance, die wir als, sag ich mal, im weitesten Sinne Kulturarbeiter und als Menschen auch einfach haben, ja, ne, irgendwie. Du engagierst dich ja auch sehr viel ehrenamtlich, ne, in ganz vielen unterschiedlichen Zusammenhängen in der Stadt und in verschiedenen Projekten. Über einige haben wir ja jetzt schon gesprochen. Ganz kurz vielleicht, wie wichtig ist ehrenamtliches Engagement für unsere Gesellschaft in der heutigen Zeit?
Also, ich finde es total wichtig, ja, weil ich denke auch da wieder, das ist eine gegenseitige Geschichte. Ja, wer Ehrenamt macht, bekommt natürlich auch etwas. Ne, es ist also, und das finde ich das Wertvolle daran. Dadurch entsteht ganz viel Begegnung. Ich finde es aber auch gleichzeitig gut, Ehrenamt zu organisieren. Und ich finde es zum Beispiel total cool, dass es hier diesen Laden für Ehrenamt gibt. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Doof. Naja, auf jeden Fall, da kann man hingehen und sagen, hier, ich möchte was machen.
Ja, ist auch in Barmen, Entschuldigung. Genau. Da stand ich ein paar Mal vorm Schaufenster da.
Es tut mir sehr leid, auch für die, die dort arbeiten, weil ich die gut kenne und auch da schon ehrenamtlich Auftritte gemacht habe, aber jetzt nicht mehr, weiß gerade. Naja, auf jeden Fall gibt's das, ist auch von der Stadt eingerichtet und das finde ich zum Beispiel unheimlich sinnvoll, super System, ja, man kann sagen, ich hake gerne Parks. Dann kann man da gucken, Parkhaken.
Wo wird was gebraucht?
Und wo wird was gebraucht, ne? Also, das macht schon viel Sinn. Aber ich denke, davon, da kann eine Gesellschaft richtig zusammenwachsen.
Ja.
Und da ist man ja auch stolz. Also, zum Beispiel, wenn das heißt, so Wuppertal hat so viel Ehrenamt, dann denkst du, ja, wow, wir sind gut drauf.
Ja, weil ich denke schon, dass es, ich meine, klar, ne, wir müssen alle Geld verdienen und wir müssen von irgendwas leben und da tun wir auch, ne. Aber Situationen, in denen Geld keine Rolle spielt, sind auf jeden Fall anders dahingehend, dass, also wenn jemand ein Ehrenamt macht, dann macht er das, weil er davon überzeugt ist, dass das richtig ist und dass das notwendig ist. Und wenn es eben, wenn man etwas macht, nicht weil man da irgendeine Erwartung hat oder weil man Geld verdienen muss, hat es auf jeden Fall eine andere Qualität. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass die Begegnungen, die in so einem Rahmen stattfinden, dann auch ein bisschen anders sind, weil es eben davon befreit ist, von dem Druck, ne, den man oft hat in Situationen, wo es um Arbeit geht, sagen wir mal jetzt. Ne? Ja, so, wir haben jetzt ja über deine verschiedenen Wirkungsfelder gesprochen. Bestimmt nicht über alle, aber über einige, über die wesentlichen. Fällt es dir eigentlich schwer, die miteinander zu verbinden? Weil du bist ja an sehr vielen Orten und in sehr vielen verschiedenen Funktionen auch tätig. Ist das schwierig, das miteinander zu vereinbaren oder ist es eher so natürlich?
Also das miteinander zu vereinbaren, das fällt mir eigentlich leicht, weil alles hat ja miteinander zu tun. Also irgendwie profitiert es und vermischt sich ja auch. Also real auch. Zum Beispiel eben in der Küchenoper waren dann Kinder von der Feuerwache, haben mitgemacht. Und Studierende haben ganz viel mitgemacht. Also dann vermischen sich die Felder. Was ich nur merke, ich bin ja jetzt 61. Und für mich wird es anstrengender, diese so verschiedene Baustellen zu haben und die gleichzeitig zu versorgen sozusagen mit Energie. Und das fällt mir schwerer. Und so wie ich auch an anderen Stellen merke, aha, meine Kräfte werden weniger. Zum Beispiel kriege ich jetzt heute in diesen Tagen meine erste Weitsicht, also zum Weitsehen Brille, was ich echt so gar nicht kenne, dass ich das nicht mehr erkennen kann. Das heißt, oder wenn ich aus der Hocke hochgehe, merke ich, aha, die Muskulatur ist nicht mehr selbstverständlich da und so weiter. Und ich bin immer Vertreterin davon, dass das auch innere Kräfte, ne, also auch Gefühlskräfte, Energien einfach nachlassen. Das ist für mich kein Drama. Für mich ist es wichtig, das wahrzunehmen und mich nicht zu überfordern oder nicht andere zu frustrieren, weil ich überfordert bin.
Mhm.
Und ich kann es mir halt leisten und deswegen habe ich jetzt eben beschlossen, in der alten Feuerwache meine aktive Arbeit mit den Kindern tatsächlich zu beenden. Ich bin weiter in der Kulturwerkstatt, aber das ist zum Beispiel eine Kraft, das braucht sehr, sehr viel Energie, auch gute Energie. Und da merke ich so, das wird einfach für mich schwerer und ich möchte gerne da so ein bisschen reduzieren. Also daran merke ich, es fällt mir nicht mehr so leicht, diese Felder gleichzeitig zu bedienen.
Mhm.
Das merke ich schon. Und aber ich finde es, wie gesagt, ich finde es nicht schlimm. Und ich habe auch immer Glück, dass es sich so, also wenn es jetzt um Finanzen geht, sich so auf, also wieder, da kommt wieder da was dazu und so. Und ich muss auch sagen, privilegiert bin ich natürlich auch, weil mein Mann ist pensionierter Lehrer. Und das, da mache ich auch kein Geheimnis draus, ne? Das ist natürlich eine unheimliche Sicherheit, die ich habe. Und von daher bin ich da auch sehr privilegiert, dass ich sagen kann, okay, ich trete jetzt mal an der Stelle kürzer.
Ja, also es geht sich, wie der Wiener sagt, es geht sich aus.
Ja, genau, genau. Ne? Aber andererseits merke ich wieder, ah ja, da habe ich dann wieder Energie. Oder auch Musikhochschule, klar, da bin ich jetzt auch im Personalrat, dann ist wieder so ein neues Feld, ne? Und dann kommen ja immer wieder neue Studierende. Also, ne, es ist jetzt nicht, dass meine Energie insgesamt weniger wird, aber ich merke so diese verschiedenen Baustellen. Ich frage mich manchmal, wie habe ich das gemacht?
Ja, man muss sich dessen bewusster werden, ne? Wo man seine Energie, wo sie gut wirken kann, ja. Oder ne, was man auch leisten kann. Man ist ja am Ende des Tages doch nur ein Mensch, ne? Und richtig, keine Maschine.
Genau.
Aber gut, so wie du auch sagtest, sagen wir mal, wenn du jetzt in der Feuerwache dann aus der aktiven Arbeit dich ein bisschen zurückziehst, dann hat das ja vielleicht auch den schönen Aspekt, dass dann Leute nachkommen können,
genau,
die das dann weiterführen, ne?
Genau.
Und neu entwickeln.
Genau,
so.
Also das ist auch jetzt für mich ein großer Schritt gewesen, den habe ich auch lange geplant, aber es war jetzt, da muss ich sagen, an der Stelle hat Corona wirklich nicht gut getan, weil wir hatten ein Theaterstück, man muss immer sagen, ich entwickle ja mit den Kindern die Theaterstücke selber, schreibe die dann so nach deren Wünschen. Und wir waren jetzt gerade, hatten gerade vor Corona das letzte Stück gemacht und das nächste war schon entwickelt. Und dann haben wir versucht, über diese 2 Jahre das aufrechtzuerhalten, um es dann zur Aufführung zu bringen. Und da haben die Kinder einfach sich verweigert. Und das konnte ich auch sehr gut verstehen. Und jetzt war aber klar, und irgendwie habe ich auch gemerkt, das verlangt so viel von den Kindern, so viel Zuverlässigkeit, so viel Durchhaltevermögen. Und das Format stimmt vielleicht nicht mehr. Und dann muss man es einfach mal loslassen. Und jetzt ist es eben das Schöne, dass ich 2 junge Menschen, die von der Hochschule kommen, gefunden habe, die jetzt andere Arbeit, aber vielleicht eine Arbeit, die auch angemessener ist, dort weitermachen in der Kulturwerkstatt.
Mhm.
Und Björn Krüger ist ja auch immer noch aktiv dabei. Also von daher habe ich so ein gutes Gefühl, dass ich das jetzt so abgebe, auch an eine jüngere Generation.
Ja, das meinte ich eben. Das ist dann die Chance, die man dann hat.
Voll.
Ne?
Ja.
Ja, liebe Dörte, also ich würde sagen, zum Schluss machen wir jetzt Folgendes. Das ist nämlich eine Rubrik, die der Björn eingeführt hat in meiner Show, als er mich interviewte vor einem Jahr. Ich stelle dir jetzt 5 ganz kurze Fragen und bitte dich um kurze Antworten. Elberfeld oder Barmen?
Barmen.
Natürlich.
Klar.
Johann Sebastian Bach oder Richard Wagner?
Bach.
James Taylor oder Joni Mitchell?
Beide. Da geht's nicht. Die liebe ich beide. Gut, das geht gar nicht. Die sind für mich beide, haben mein Leben total geprägt.
Voll. Ja, ja. Was muss in unserer Gesellschaft passieren, damit es allen besser geht?
Begegnung schaffen.
Ja. Und zum Schluss, hast du einen großen Traum oder Wunsch für die Zukunft, der sich noch nicht erfüllt hat in deinem Leben?
Der sich noch nicht erfüllt hat? mit dem Schlauchbötchen über die Wupper fahren.
Das sollte zu machen sein, oder?
Ja, ich stand schon vor allem im Baumarkt und dann habe ich gedacht, Dörte, du hast sie nicht alle, du musst es aufpumpen, du kannst nicht mit deinem Fahrrad. Ich dachte so, wow, das Schlauchboot aufs Fahrrad und dann. Nee, da habe ich noch nicht die Lösung gefunden.
Okay, ja, aber da kann man ja was
dran machen. Da kann man arbeiten dran.
Ja, okay. Ja gut, dann danke ich dir ganz, ganz lieb und ganz herzlich.
Ja, sehr gerne. Ich danke dir.
Ja, auch sehr gerne. Und es war sehr, sehr schön, dass du, oder ist sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, zu Gast zu sein. Und ja, falls du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas mitteilen möchtest zum Schluss, gebühren dir natürlich die letzten Worte.
Ja, ich sag mal, danke, dass ihr uns euer Ohr geschenkt habt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir tun können, uns einander ein offenes, liebendes Ohr zu schenken.
So ist es. In diesem Sinne, alles, alles Liebe und bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Das war Talking Spirits Podcast Nummer 29 mit Armin Alitsch und Dörte Bald. Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt und uns eure Zeit und euer Ohr geschenkt habt. Wie schon gesagt, weiß ich noch nicht, wann die nächste Folge kommt, aber ich versuche auf jeden Fall, im September noch mindestens 2 neue Folgen zu veröffentlichen. Ich freue mich schon sehr auf die Herbsttour mit Henrik Freischlader. Wir haben eine großartige Neubesetzung mit Hardy Fischalter an den Drums und Moritz Mr. Mo Fuhrhopp an der Hammond-Orgel. Und die bisherigen Shows in diesem Jahr haben wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die aktuellen Tourdaten findet ihr unter www.henrikfreischlader.com. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns besuchen kommt. Den Talking Spirits Podcast könnt ihr unterstützen, indem ihr über PayPal Spenden an info@talkingspiritspodcast.com schickt. Über dieselbe E-Mail-Adresse könnt ihr mich auch kontaktieren, wenn ihr Ideen habt oder mit mir sprechen wollt. Ich wünsche euch einen schönen Tag und sage einfach mal bis bald.